Heute von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg mit Andreas Koch am Mikrofon und einem kräftigen Tusch gleich zu Beginn.
Von Gottes Gnaden Karl Friedrich, Herzog zu Württemberg und Tick, auch in Schlesien zu Oels und Bernstorff.
So mag es geklungen haben, als am 10. Oktober 1743 im damaligen Herzogtum Württemberg jener Erlass bekannt gegeben wurde, der heute kurz und bündig Pietistenreskript heißt. Mit ihm wurde einer Bewegung Heimatrecht in der evangelischen Kirche gegeben, deren Frömmigkeit durchaus auch spalterische Züge trug. Dass der Pietismus nicht ausgegrenzt, sondern integriert worden ist, hat freilich nicht nur den kirchlichen Württembergern gut getan, sondern dem Land als Ganzem. 250 Jahre später Grund genug zum Feiern, was in diesen Tagen denn auch geschieht. Wer und was aber ist ein Pietist?
Das weiß ich nicht. Was ist das?
Pietist? Muss irgendwas mit Fußgänger zu tun haben.
Kommt das nicht irgendwie von Begräbnis?
Ja, das ist ein evangelischer Christ, der die Glaubensgrundsätze und Regeln sehr ernst nimmt.
Recht hat der Mann, ohne damit zum Thema Pietismus schon alles gesagt zu haben. Das ist natürlich auch in der nächsten halben Radiostunde nicht zu schaffen. Trotzdem lade ich Sie dazu ein, in knapp 30 Minuten Eindrücke aus 250 Jahren Pietismus in Württemberg auf sich wirken zu lassen und dabei einige jener Betschwestern und Stundenbrüder kennenzulernen, wie Pietisten manchmal etwas abfällig genannt werden. Ob sie nicht Besseres verdient hätten? Aber bilden Sie sich doch Ihr eigenes Urteil.
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go.
Was ist denn der Pietismus? Er ist zuerst eine innerkirchliche Bewegung.
Rolf Schäffbuch weiß, wovon er spricht, ist der Ulmer Prälat doch ein ausgewiesener Kenner und Anhänger dessen, was auch heute noch den Namen Pietismus trägt. Bezeichnet wird damit eine Richtung innerhalb der evangelischen Christenheit in Deutschland, die eine von Herzen kommende Frömmigkeit fordert und lebt. Ihre Wurzeln reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Damals hat ein in seiner theologischen Orthodoxie erstarrter lutherischer Glaube eine Reform buchstäblich herausgefordert.
Der sogenannte Gründer des Pietismus war ja der Frankfurter Dekan, würden wir heute sagen, Philipp Jakob Spener, später Oberhofprediger in Dresden. Also von Pfarrern ist das ausgegangen. Der hat gesagt, wenn wir neues Leben haben wollen, brauchen wir mehr Bibel.
Mehr Bibel aber hieß, dass man sich in Gruppen um die Heilige Schrift zusammenfand und in diesen Stunden religiöse Erbauung suchte. Als sich dann die Pfarrer aus ihrer ursprünglichen Wächterfunktion über die pietistischen Versammlungen zurückzogen, ging die Verantwortung an Lehrer, Kaufleute, Weingärtner und Bauern über.
Das war der Anfang des gesegneten Heeres von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die es in Württemberg gibt.
Philipp Matthäus Hahn, vor allem Johann Albrecht Bengel, Friedrich Christoph Oetinger, Michael Hahn, Ludwig Hofacker, auch Blumhardt Vater und Sohn. Die Liste bedeutender schwäbischer Pietisten ließe sich fortsetzen. Gemeinsam war und ist ihnen dabei eines: ihr Einfluss über die Kirche hinaus in die Gesellschaft hinein. Württemberg sähe anders und ärmer aus, wenn der Pietismus vor 250 Jahren geistig oder sogar wirklich ausgewandert wäre. Die Gefahr dazu bestand und flackerte immer wieder auf, weil der Pietismus auch eine revolutionäre Bewegung gewesen ist, sagt jedenfalls Dr. Joachim Trautwein aus Reutlingen. Als Hauptargument führt der Pietismusforscher den gesellschaftlichen Modellcharakter mancher pietistischer Gruppierungen an.
In diesen Modellgruppen waren immer konstitutiv die Tendenz zum Gemeineigentum, dann die Tendenz Wertentschweigerung, natürlich die Gewissensfreiheit, dann natürlich Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Unabhängigkeit vom Konsistorium und natürlich auch die Unabhängigkeit vom Landesfürsten.
Es war und bleibt das Verdienst des Pietistenreskripts vom Oktober 1743, dass es mit solchen separatistischen Tendenzen umzugehen verstand und bei aller nötigen Grenzziehung das Prinzip der Toleranz hochgehalten hat. Auf jeden Fall wurde dem Pietismus in Württemberg ein verantwortliches Eigenleben innerhalb der evangelischen Kirche ermöglicht und seinen Gemeinschaften eine Rolle zugestanden, von der Joachim Trautwein mit Befriedigung spricht.
Es waren die Gruppen, in denen sich die Leute von unten her ohne obrigkeitliche Anordnung versammeln konnten. Und insofern gehören sie ganz eindeutig zur demokratischen, selbstverfassten Tradition des Landes.
How many rooms must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're full river bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the sky.
How many years must one man have before he can hear people cry?
Manche sagen hier in Württemberg, ich bin schließlich auch pietistisch, meine Großmutter ist in Stünd gegangen. Billy Graham hat das schöne Beispiel gebracht, auch wenn einer in einer Garage geboren ist, ist er deshalb noch lange kein Auto. Pietistisch einer, der in Stünd geht, ganz schlicht.
Sagt Rolf Schäffbuch, Prälat von Ulm. Seine eigene pietistische Prägung hat er freilich nicht an der Donau erhalten, sondern in Hülben auf der Schwäbischen Alb. Dort gibt es bis heute die sogenannte Kullenstunde, die in evangelischen Kreisen Württembergs einen guten Namen hat und bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Waren es damals Jakob Friedrich, Christian Friedrich oder Johannes Kullen, die zur Gemeinschaftsstunde begrüßten, so tun dies jetzt Eberhard oder Siegfried Kullen.
Wir wollen im Namen Jesu mit unserer Stunde beginnen und singen vom Lied 751. 751. Ich bin ein Fremdling auf der Erde, die Verse 1 bis 4.
Nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung des sonntäglichen Gottesdienstes sind solche Gemeinschaftsstunden gedacht. Wie sie ablaufen, dazu Hans Schlipak aus Metzingen.
Das Wesentliche einer Gemeinschaftsstunde ist das Wort Gottes. An diesen Texten orientiert sich eine Gemeinschaftsstunde. In der Regel werden 2 bis 3 Lieder gesungen. Es folgt das Gebet, die Verlesung des Textes und dann die Auslegung von den einzelnen Personen.
Redende Brüder werden diese Personen genannt, im Unterschied zu jenen Glaubensgeschwistern, die ausschließlich zum Hören in die Stunde gehen. In Hülben ist heute die alttestamentliche Gerichtsgeschichte von Sodom und Gomorra dran.
Verehrte, liebe Geschwister, ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen, ob ich zu dem Text überhaupt was sagen soll. Denn in ihm kommt Rauch und Schwefel vor und dieser Rauchdampf erinnert mich an Auschwitz.
Dieses furchtbare Gericht über Sodom und Gomorra kam nicht unangemeldet, wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel.
Ich möchte eigentlich noch einmal zu dem Abraham zurückkehren, weil er in dieser Geschichte eine ganz wesentliche Rolle spielt, obwohl er kaum mehr vorkommt.
Öfter kommt dagegen etwas anderes vor, und zwar dann, wenn die Berufs- und vor allem Laientheologen fertig sind. Dann nämlich geht es zumindest auf der Schwäbischen Alb im alten Schulhaus ein Stockwerk höher, wo Kaffee und Weißbrot gleichermaßen duften und schmecken. Für Siegfried Kullen eine biblische Selbstverständlichkeit.
Also, dass Leib und Seele eine Stärkung brauchen, das hat vielleicht der Pietismus aus dem Evangelium gelernt.
Auf meine Augen niederfallen, dann hält der Stimm, die wie Glocken klingt. Song. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Klingt es nicht unglaublich leer? Wenn ich irgendwas nicht vermissen möchte, an jedem neuen Tag, an dem ich die Jagd aufmach, dann sind es diese 4 Worte von dir. Der Kaffee ist fertig,
klingt es nicht ganz einfach herrlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht ganz einfach lieb. Wann die Glocken nach der Schlag und ich komm wieder spät, wär ich nicht nervös, spür ich gar keinen Stress, wann du sagst, der Kaffee ist fertig, das klingt für mich wie Musik. Wann ich um 8 noch lieb.
Der Pietismus, eine Glaubensrichtung, die seit dem sogenannten Pietistenreskript von vor 250 Jahren in Württemberg Heimat in der evangelischen Kirche gefunden hat, das ist das Thema dieser Sendung. Und weil auch in Hülben auf der Schwäbischen Alb der Kaffee fertig ist, bleiben wir noch ein bisschen dort, um uns bei einer Tasse dieses belebenden Getränks über die Anfänge des Pietismus im Dorf unterrichten zu lassen. Wenn man dem Senior der Kullen-Dynastie Glauben schenken darf, dann hat alles mit einer Frau begonnen. Ihr Name war Anna Katharina Kullen, die laut Eberhard Kullen durch die Lektüre des Römerbriefs ein Bekehrungserlebnis hatte.
Sie hat dann etwa von da an mit ihrem Mann zusammen die Bibel gelesen, auch Predigtbücher. Und wir nehmen an, dass etwa 1768 die Stunde in Hülben entstanden ist und besteht nun bis heute hin weiter.
Wie überhaupt denn Frauen, so sehr sie sich öffentlich zurückhalten, auch vor dem Mikrofon, eine ganz wesentliche Rolle bei der Vermittlung von Glaubensinhalten pietistischer Prägung zukommt.
Ich sage immer, die Frauen, die sind eigentlich diejenigen, die Familientraditionen weitergeben und auch gewisse Familienkultur weitergeben. Da haben die Männer weniger Gaben damit. Und dort, wo die Mütter praktisch den Geist des Hauses bestimmen, da lebt auch christliche Tradition weiter.
Für Siegfried Kullen schlägt sich diese christliche Tradition dann aber auch im täglichen Leben einer Familie nieder.
Also zur pietistischen Haustradition gehören die Hausandachten. Da gehört das Tischgebet dazu. Bei den Hausandachten ist es oft so, dass Predigtbücher und Andachtsbücher, die es ja im evangelisch-christlichen Raum in großer Zahl gibt, gelesen wird. Und soweit die Begabungen da ist, spielt die Hausmusik eine große Rolle.
Natürlich ist der Pietismus nicht frei von Problemen. Und oft setzt die Kritik, wohl mit Recht, an, bei einer übertriebenen Gesetzlichkeit, einem zu häufigen »Du darfst nicht«, überhaupt bei einem sehr ausgeprägten Hang zur theologischen, moralischen und gesellschaftspolitischen Konservativität. Trotzdem zieht Siegfried Kullen persönlich eine positive Bilanz.
Pietismus ist auch eine gewisse Lebensform. Und da die Pietisten ihre Kinder mögen und auch in der Regel gute Erzieher sind, wobei man also die Probleme, die dann in der Pubertät auftreten, gar nicht verkennen wollen, werden sie zunächst einmal in den unbelasteten Jahren in eine Welt hineingeboren, die selbst von denen, die sich später im Pietismus nicht mehr heimisch fühlen, als positiv angesehen werden.
Bemerkenswert ist aber auch noch eine andere Sache, die wohl nicht nur für das pietistische Hülben gilt. Offensichtlich macht nämlich ein mit Ernst gelebter christlicher Glaube immun gegen die Verführungskünste politischer Demagogen. So kann Eberhard Kullen davon berichten, dass die ersten nationalsozialistischen Wahlen für die neuen Machthaber auf der Alp zu einem Fiasko geworden sind.
Bei dieser ersten Wahl haben über 120 Hülberner mit Nein gestimmt, wobei Einheimische sagten, es müsse noch viel mehr gewesen sein. Und das hat sich so ausgewirkt, dass am Eingang vom Dorf von Urach her und von Neufen her ein großer Schild stand: Hier leben 120 Volksverräter.
Zu geistlichen Übungen entsprechend ihrer Absichten und Umständen einer ganz besonderen Aufmerksamkeit, christlicher Vorsicht und geistlicher Klugheit heute mehr denn je bedürfen, ist es notwendig.
250 Jahre sind vergangen, seit am 10. Oktober 1743 im damaligen Herzogtum Württemberg das Pietistenreskript erlassen wurde. 250 Jahre, in denen pietistische Frömmigkeit im Remstal und auf der Alp, im Schwarzwald und anderswo ihre Spuren hinterlassen hat. Und diese Spuren waren und sind, wie erwähnt, nicht nur geistlicher Natur, sondern wichtig für die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft, ja, für das Land als Ganzes. Grund genug also zum Feiern und zu einem durchaus selbstkritischen Blick nach vorn. Noch einmal Prälat Rolf Schäffbuch.
Im Pietismus gibt's natürlich viele Fehler. Keiner ist ein Engel. Aber ich bin dankbar dafür, dass Gott unsere württembergische Kirche durch Bibelbewegungen bis heute gesegnet hat, dass uns gelungen ist, sie in der Kirche zu halten, auch durch das Pietismus Reskript, den Pietismus. Und Gott geb's uns, dass wir auch in der Zukunft lebendige, in der Bibel lebende Gruppen in unserer Kirche halten können, denn sonst sind wir im Nu am Ende.
Noch nicht am Ende sind die Diskussionen darüber, wie das Verhältnis von Pietismus und Kirche in Zukunft aussehen soll. Auf jeden Fall wird das Pietistenreskript noch in diesem Jahr fortgeschrieben und mit aktualisierten Bestimmungen versehen werden. Umstritten ist dabei vor allem die Frage, inwieweit Gemeinschaftsprediger Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen und Beerdigungen vornehmen dürfen. Nur, dass sich dies natürlich auch nicht hier und heute klären lässt. ob sie jetzt nach dieser halben Stunde die Betschwestern und Stundenbrüder in einem anderen Licht sehen können? Ob sie etwas aus 250 Jahren Pietismus in Württemberg erfahren haben? Ich hoffe es und freue mich darüber, dass Sie zugehört haben. Alles Gute wünscht Ihnen am Schluss dieser evangelischen Kirchensendung Ihr Andreas Koch.
When I think of those East End lights, muggy nights, the curtains drawn in the little room downstairs. Prima donna, Lord, you really should have been there, sitting like a princess perched in her electric chair. And it's one more beer and I don't hear you anymore. We've all gone crazy lately, my friends out there rolling round the basement floor. And someone saved my life tonight, sugar babe. Stop.